Heute ist Montag, der 31. August. Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ja, die Ölpreise steigen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen ebenfalls. Am Sonntag hatten wir die ersten militärischen Angriffe der USA auf Stellungen im Iran seit einem Monat. Abgesehen davon diskutiert man rege über die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag. Die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinsanhebung steigt auf rund 60%. Vor seiner Rede lag die Quote bei etwa 35%. Damit werden jetzt die Verbraucherpreise für den August umso wichtiger. Sollten die heiß ausfallen, ist eine Zinsanhebung im September wohl besiegelt. Auch wenn das die Renditen der Staatsanleihen aktuell hochtreibt, gehen die Meinungen an der Wall Street sehr stark auseinander. Viele glauben, dass eine Zinsanhebung die Renditen der sehr langlaufenden Staatsanleihen sogar runterziehen würde. Einmal, weil die Glaubwürdigkeit der Fed gestärkt wird und weil man letztendlich gesehen Inflation ernsthafter bekämpfen würde. Unsicherheit also ist im Markt. Abgesehen davon haben wir diese Woche wieder sehr viel wichtige Quartalszahlen, unter anderem von Dell, von Palo Alto Networks und von Hewlett-Packard Enterprise.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Ja, man kann den Montag eigentlich in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Die Ölpreise ziehen an, auch WTI im frühen New Yorker Handel über 3% im Plus und die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen ziehen auch an, im frühen Handel bei 4,77%. Ja, und dass der Aktienmarkt darunter leidet, ist insofern nicht wirklich überraschend. Hoch mit den Renditen, hoch mit dem Ölpreis, runter mit dem Aktienmarkt. Schaut man sich an, wie stark die Renditen anziehen, ist es eigentlich erstaunlich, dass der Aktienmarkt nicht stärker unter Druck steht. Wir hatten also jetzt an diesem Sonntag die ersten militärischen Angriffe der Vereinigten Staaten auf Raketenstellungen im Iran. Die Ölpreise werden dadurch angefacht und es entsteht der Eindruck, dass der Fortschritt bei den Gesprächen Pakistan und Oman und die Emirate sind hier an vorderster Front in den Gesprächen mit dem Iran, dass die Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr zu einem Memorandum of Understanding wieder nachgelassen hat. Schaut man sich allerdings dann mal die Details an, der vielen Headlines, die wir heute haben, dann muss man sich nicht wundern, dass die Wall Street immer noch davon ausgeht, dass wir zumindest keine deutliche Eskalation des militärischen Konflikts sehen werden. Der Iran und die USA haben beide, wenn auch sehr unterschiedliche Herausforderungen. Im Iran, so die New York Times, entstehen an den Tankstellen mittlerweile Schlangen. Und das schwächt die innenpolitische Lage. Die Gefahr von Unruhen steigt. Reuters betont ebenfalls, dass immer mehr politische Führungskräfte im Iran zugeben, dass der wirtschaftliche Schaden für das Land immens zugenommen hat. Jetzt ist aber die Frage, ob der Iran das trotzdem durchzieht, bis in die Zwischenwahlen hineingehend, um Donald Trump in den Wahlen zu schaden. Gleichzeitig berichten die Washington Post und das Wall Street Journal nochmal darüber, dass die Situation mit der Munition in den USA schwierig ist. Leitende US-Militärs haben Kriegsminister Hegseth nochmals klargemacht, dass eine umfangreichere Aktionen gegen den Iran nicht dauerhaft durchgehalten werden kann, so die Washington Post. Und es heißt, dass militärische Planer im Pentagon ebenfalls betonen, dass die Munitionsbestände auf gefährlich niedrigen Niveaus angekommen sind, vor allen Dingen, wenn es darum geht, im Zweifel sich gegen China und Russland verteidigen zu können. Also beide Seiten haben nach wie vor gute Gründe, einzulenken. Gleichzeitig betont CNBC, dass Russland anscheinend massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine vorbereitet. Also sehr viele Fragezeichen. Fragezeichen haben wir auch zu dem umfangreichen Ölabkommen zwischen den USA und Venezuela. Es hört sich natürlich zunächst einmal sehr positiv an für die USA. 65 Milliarden Dollar an Ölreserven hat man sich quasi gesichert im Rahmen dieses Abkommens. 20% der gesamten Ölreserven Venezuelas. Es soll also eine neue, ein neues Unternehmen, eine neue Einheit ins Leben gerufen werden, an denen die USA einen passiven Anteil von 35% halten werden. Dieses neue Konstrukt, das ins Leben gerufen wird, wird nach Saudi Aramco das zweitgrößte private Ölunternehmen sein, basierend auf den gehaltenen Reserven. Aber es stehen eben doch auch viele Fragezeichen im Raum. Wer soll denn das bezahlen, den Ausbau der Produktion? Die Produktion aktuell liegt am Boden und die Infrastruktur ist sehr marode. Der zweite Punkt ist, wann wird dieses Öl denn dann tatsächlich auf die Märkte kommen? Der dritte Faktor, das geförderte Öl, hat eine eher schlechte Qualität. Die Verarbeitungskosten sind hoch und die Verkaufserlöse werden weitaus niedriger sein als zum Beispiel im Vergleich zu Brent und WTI. So, also das wird die kurzfristige Situation erstmal nicht wirklich ändern, ist aber langfristig betrachtet natürlich eine erfreuliche Entwicklung, insbesondere für die Vereinigten Staaten, aber auch natürlich für Venezuela, weil das Land an neue Einnahmeströme kommt. In dem Zusammenhang schreibt die New York Times, dass Chevron plant, quasi den Auftritt in Venezuela zu stärken. Das Unternehmen ist ohnehin schon unter den amerikanischen Ölkonzernen in der Region besonders stark vertreten. So, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf die Woche blicken, bevor ich auf die Details schaue der heutigen News. Wir haben sehr viele Wirtschaftsdaten, die wichtig sein werden. Wir haben morgen den ISM Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August. Dann am Donnerstag der ISM-Indikator für die Dienstleister. Das wird wichtiger sein, zumal die Einzelhandelsumsätze ja unlängst teils eher enttäuschten. Der Donnerstag, also der ISM am Donnerstag, steht hier im Fokus. Unabhängig davon werden wir am Donnerstag die ersten und letzten Kommentare von Notenbankgouverneur Waller bekommen, also die ersten Kommentare seit der Jackson Hole-Tagung. Und danach befindet sich die US-Notenbank quasi in der Schweigeperiode vor der Notenbankentscheidung. Man wird also sehr gut hinhören, was Waller hier letztendlich zu sagen hat. Und einer der weiteren wichtigen Indikatoren in dieser Woche ist natürlich der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird. Die Wall Street rechnet nach einem Verlust von 23.000 Jobs im Juli jetzt mit 60.000 geschaffenen Stellen. JP Morgan rechnet mit 50.000 Jobs und einer Arbeitslosenquote von 4,1%. Und JP Morgan betont, wir glauben nicht, dass die Zinsen im September angehoben werden oder vor Dezember. Aber sollten die August-Verbraucherpreise über den Erwartungen liegen, ist eine Zinsanhebung im September wohl wahrscheinlich. Und das ist genau die Debatte. Was hat Kevin Warsh gesagt und vor allen Dingen, was hat er nicht gesagt am Freitag? Bei der letzten US-Notenbank-Tagung hatte ja Warsh betont, naja, der Kapitalmarkt erledigt unseren Job als Notenbank. Was meint er damit? Die Nominalzinsen und die Realzinsen seien ja bereits gestiegen am Kapitalmarkt und dadurch werde die Geldpolitik der Notenbank teils erfüllt. Also die Geldpolitik wird restriktiver. Kein Wort dazu bei der Rede in Jackson Hole. Stattdessen sehr starker Fokus auf, die Wirtschaft wächst stark, ist sehr widerstandsfähig, der Arbeitsmarkt im Grunde immer noch im Umfeld der Vollbeschäftigung, aber die Inflation sei zu hoch und vor allen Dingen wurde betont, dass, obwohl die Inflation über den Sommer ja eher unter den Erwartungen lag, dass das noch lange nicht heißt, dass wirklich eine Trendwende eingeleitet wurde und sollte die Inflation nicht zu einem akzeptablen Tempo Richtung der 2%-Marke der US-Notenbank zurückkehren, ist Handlungsbereitschaft gegeben. Also in anderen Worten, müssten die Zinsen angehoben werden. Also er tendiert zweifelsohne ins Lager der Falken. Spannend ist aber die Diskussion, was das für die Anleihemärkte bedeutet. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen ziehen heute an, keine Frage. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass eine Zinsanhebung, solange signalisiert wird, wir machen das jetzt einmal, vielleicht machen wir das auch zweimal, würde zur Kenntnis nehmen, dass die US-Notenbank gewillt ist und entschlossen ist, die Inflation zu den langfristigen Zielen zurückzuführen. Auch das war ein interessanter Aspekt der Rede am Freitag. Warsh betont, die Inflation ist zu hoch und sie müsse zu einem angemessenen Tempo zurücklaufen zu den Zielen. Und jawohl, die Ziele bleiben 2%. Gleichzeitig betont er aber auch, dass die langfristigen Inflationserwartungen ja immer noch fest geankert seien. Und zwar deshalb, weil der Markt dem Agieren der Notenbank vertraut. Auch das ist eigentlich ein Argument dafür, die Zinsen anzuheben. Also es bleibt super spannend. Ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile am Anleihemarkt, obwohl die Renditen steigen, fast sicherer als auf der Aktienseite. Denn angenommen, diese Rechnung geht nicht auf. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen steigen über die Marke von 4,8%. Well, wer Anleihen hat in diesem Segment, hat dann zwar auch Schmerzen, aber der Schmerz auf der Aktienseite müsste eigentlich überproportional größer ausfallen. 4,8% bis 5%, da wird der Gegenwind dann vermutlich zunehmen. Und nochmal, der September ist saisonal betrachtet kein besonders guter Monat, einer der schwierigsten Monate des Jahres. Auch auf der Ertragsseite werden wir diese Woche noch viele Highlights bekommen. Wir haben morgen Abend die Zahlen von Dell, von MongoDB, von Palo Alto Networks, also Stichwort Cybersecurity. Wir haben dann am Mittwochabend Broadcom, das wird deshalb wichtig, weil Google letztendlich mehr Wettbewerb macht. Hewlett Packard Enterprise auch Mittwochabend, NetApp und Snowflake auch. Donnerstag morgen dann Ciena und Donnerstagabend Zscaler, also Stichwort Cybersecurity. Wir werden also einige Highlights haben und im Vorfeld hebt die Bank of America das Kursziel für Dell auf $505 an, bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt, Dell dürfte die Aussichten für das Fiskaljahr 2027 auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite anheben. Hewlett Packard Enterprise dann am Mittwochabend, auch hier, Kursziele steigen leicht auf $82 mit einer Kaufempfehlung. Auch hier heißt es, das Quartal dürfte stark ausfallen, angetrieben durch den Storage-Bereich und den traditionellen Server-Bereich. Und die Prognosen für das dritte Quartal Umsatz und Ertrag dürfte leicht über den Schätzungen des Marktes liegen, also auch überwiegend positiv. Lumentum übrigens bei Evercore ISI, auch hier eine Kaufempfehlung, Kursziel $1,100. Ja, bei PayPal hatten wir letzte Woche Berichte von Bloomberg, dass eine Übernahme durch Stripe und Advent weniger wahrscheinlich wird, die Gespräche seien beendet worden. Jetzt äußert sich dazu heute Morgen Truist Financial. Kursziel wird gesenkt von $62 auf $53. Man bleibt nur behalten und sagt, naja, das könnte natürlich auch Taktik sein von Stripe, um einen besseren Übernahmepreis zu bekommen. Ja. Aber nochmal, das wirklich Entscheidende wird sein, macht es fundamental Sinn, bei der Unternehmen, bei der Aktie einzusteigen oder eben nicht. So, jetzt haben wir morgen den letzten Arbeitstag von Tim Cook in seiner Rolle als CEO von Apple. Das Ruder wird dann abgegeben und wir haben ja im September auch die neue Produktvorstellung von Apple. In anderen Worten, das faltbare iPhone wird vorgestellt. Man geht davon aus, dass die Preise für die neuen iPhones auch angehoben werden. Apple TV ist jedenfalls schon teurer geworden. Ich weiß nicht, ob bei euch auch, aber bei uns in den USA steigt jetzt der Monatspreis von $12,99 auf $14,99. Prozentual ist das schon eine ziemliche Anhebung. Von $99 auf $119, ne, ist eine Anhebung von etwa 20%. Ist also nicht so ohne. Überall wird es teurer. Ne? Bei Intel haben wir heute Kursgewinne. SK Hynix laut The Herald Business überlegt, die Infrastruktur von Intel mit zu nutzen. Und ansonsten haben wir Nvidia und AMD mit im Fokus. Das Weiße Haus soll angeblich an neuen AI-Chip-Restriktionen arbeiten, um chinesische Firmen davon abzuhalten, an die modernste Technologie von Nvidia und AMD zu kommen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.